gibt es eigentlich das, was wir immer nachmachen? Es gibt doch ja. das nie, dass Goofy lacht und dann Goofy. Selber nochmal Goofy sagt, oder? Das gibt es gar nicht. Aber es wäre so viel besser.
Nicht, aber es ist viel besser so.
Goofy. Goofy. Goofy.
Hallo und herzlich willkommen zum 121. Pancast. Was sage ich eigentlich immer? Unser wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wow. Hashtag wow. Wir hassen Filme. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, ich kann das nur vorlesen. Heute wollen wir sprechen über Die Sieben Samurai von 1954, Die glorreichen Sieben von 1960 und Die glorreichen Sieben von 2016. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel.
Hi.
Malte Springer.
Hallo.
Und Max Ohle von Raison.
Hello.
Ja, ich habe mir gedacht, so das hat ja bei euch da ist auch auf Anklang gestoßen, dass wir mal versuchen zu rekonstruieren die Geschichte dieses neuen Magnificent Seven Films mit Chris Pratt und Denzel Washington und wie sie alle heißen, die ganzen heutigen bekannten Schauspieler. Denn der basiert ja auf einem Film von 1960, ein bekannter Western-Film, der auch Die glorreichen Sieben heißt. Und der basiert wiederum auf einem Film von Akira Kurosawa. Und Die Sieben Samurai nämlich. Und wir haben ja weder den Kurosawa-Cast jemals gemacht, noch den Western-Cast, was eigentlich beides noch auf meiner Liste ist. Und dann können wir uns schon mal so reinfühlen in die Materie. Hat euch das Bock gemacht? So dreimal die... Ist ein bisschen so, wie wenn man das Neue Testament liest, ne? Und die drei Evangelien, die sich ja sehr ähneln, aber nur im Detail anders sind, ne? Ja, ihr wisst es wahrscheinlich als bibeltreue Christen. So ein bisschen komisch, dreimal den gleichen Plot sich anzugucken, oder?
Genau so ja, ging es mir auch. Es ist, so. Ja... Es ist, wie bitte, Malte, möchtest du etwas sagen?
Nee, ich freue mich immer nur über deine Redebeiträge. Ich fand das aber schon eine Herausforderung, irgendwie sich dreimal dieselbe Geschichte anzugucken, weil das ist ja das Einzige, was wirklich fast exakt dasselbe bleibt, ist halt die Grundstory. Trotzdem ist es schön, halt mal diese Erfahrung zu haben, weil so viel Kontext hatte man noch nie für irgendwie einen Blockbuster aus dem Jahre 2016. Also ja, ich fand es eigentlich super interessant.
Ich habe es Gott sei Dank zeitlich hingekriegt, die an verschiedenen Tagen zu gucken. Mhm. Also ich meine, die sind ja auch ganz schöne Oschis alle, also alle über 2 Stunden, der eine über 3. Deswegen ging's und ich habe sie aber auch in der richtigen Reihenfolge quasi geguckt. Also erst den japanischen, dann den aus den 60er Jahren und dann jetzt den neuen. Und da muss man schon sagen, ich glaube, das hat meiner Bewertung für den neuesten nicht unbedingt gut getan, wenn du halt also ich meine, gut, man weiß eh, was passiert, aber dann noch mal mehr zu wissen, was passiert, das war nicht unbedingt zuträglich dem Film, glaube ich.
Ja, ist ja auch die Frage, ob man, also man muss ja um Gottes Willen, um den neuen Magnificent Seven zu gucken, die alten nicht gesehen haben. Ich fand es aber auch ganz interessant und eben auch, um herauszufinden, schafft der Film was Neues oder versucht der Altes nochmal nett neu aufzugießen. Und das ist schon, fand ich schon ganz interessant und na gut, da kommen wir auch gleich zu.
Eine witzige Beobachtung, dann zum Beispiel fand ich, dass der neue viel heftiger, ein klischeeger Western-Film war, ja, als der aus den 60ern. Ja. Also wirklich da, ja, weil wirklich alles, einer muss nochmal Bohnen essen, einer muss nochmal durchs Saloonfenster geboxt werden. Also, das fand ich schon echt total witzig. So, dann ist da noch der Sargmacher und sowas, als hätten die sich...
So war das früher.
Ja, was muss alles rein, ne? Ich würde hier übrigens folgende Nomenklatur vorschlagen, dass wir die Sieben Samurai natürlich die Sieben Samurai nennen, die glorreichen Sieben von 1960, die glorreichen Sieben und den neuen das Remake, so ein bisschen abwertend. Und wir sprechen ja dann gleich über die Filme. Diesmal vielleicht machen wir es nicht so, dass wir so lange Segmente zu jedem Film machen, sondern die ein bisschen schneller einführen, damit man so ein bisschen mehr freestylen kann und das aufeinander so beziehen kann, weil es ja schon, sonst müssen wir immer die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Nice. Vorher würde ich aber sagen, widmen wir uns mal der Hörerpost. Florian hat uns geschrieben: Hallo ihr vier, ich bin seit Folge 74 treuer Stammhörer des Pancasts, freue mich jeden Sonntag auf die neue Ausgabe. Ich wollte euch auf diesem Weg nur einmal ein dickes Lob aussprechen, ihr macht wirklich einen super Job. Besonders die Einspieler der letzten Folge haben mich zu dieser Mail bewogen, ganz großes Kino. In diesem Sinne lasse ich euch mal weiter podcasten, ihr kleinen Fresh Darkse. besten Dank für die vielen Stunden Unterhaltungsgold und auf die nächsten 119 Folgen. Also bei der 119 hat er uns das geschrieben. Euer Flo aus München. Vielen Dank für die Nachricht. Danke. Diesmal gar kein Diskussionspunkt mit drin, nee, außer dass die Einspieler cool sind. Ich weiß auch nicht, ob wir zu diesem jetzt auch nochmal Einspieler. Ich habe auch einfach keine Zeit. Ich würde sagen, vielleicht lassen wir es mal heute.
Ich habe leider auch keine Zeit.
Ich hab auf euch Bock und Muße. Leute. Ich hatte halt schon eigentlich richtig Lust, so diese Fake, so mit diesen ganzen japanischen Sounds, weißt du, so, die, weiß ich nicht, da gibt es so ganz viele so komische Melodien und sowas. Und dann natürlich liebe ich es ja, meinen schlechten japanischen Dialekt auch so packern. Aber ich glaube, diesmal wird's nicht. Aber ja, vielen Dank für die Nachricht. Schön, dass du dabei bist, Flo. Ja. Und hat uns Katrin geschrieben, ich habe gerade eure Balladen-Playlist bei Spotify beendet. Das heißt, sie hat das wirklich komplett durchgehört. Boah, ich schreibe euch nun entsprechend emotional aufgewühlt einen kleinen Podcast-Liebesbrief zu eurer wunderbaren Off-Duty-Sendung und darüber hinaus natürlich auch. Es war unterhaltsam und inspirierend wie immer, in Klammern oder selten, wenn ich bedenke, dass ihr mir jetzt schon zigmal Filme, auf die ich mich gefreut habe, schon im Vorhinein madig gemacht habt. Immerhin fiel die Enttäuschung dann nicht so groß aus, Stichwort High-Rise. Auch wenn natürlich Slow Show die beste Banane von The National ist und ich außerdem glaube, dass hier jemand sein Guilty Pleasure Creed nur hinter Alter Bridge versteckt hat. Ja, Tipps wie Could Well Be In von den Streets haben es wieder rausgerissen. Merci, macht bitte weiter so mit der Auswahl eurer Off-Duty-Themen und vielleicht rezensiert ihr in einem der nächsten Pankers ja mal American Honey und dann kann ich abschätzen, ob 2,5 Stunden sich lohnen. Danke für die Mail, Katrin. Hat mich gefreut. Es hat noch jemand, glaube ich, geschrieben, dass er den, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass er diesen Balladencast so gut fand, weil wir, glaube ich, ja so zwischendurch dachten, okay, eigentlich ist es auch nur Name-Dropping die ganze Zeit. Wir haben nicht unendlich lang darüber geredet, was eine gute Ballade ausmacht. Aber Max, du hattest ja die Idee und ich fand es auch irgendwie total cool, das zu machen.
Ja, nee, mir hat das auch irgendwie Spaß gemacht, weil, gut, es ist ja jetzt speziell nur eine Sache von Hotte und mir, dass wir irgendwann, wenn wir uns treffen, meistens irgendwann nur noch Bon Jovi hören, so ab 3 Uhr. Aber das ist doch was damit. Und ich weiß doch aber, dass ihr beiden Nasen aber eigentlich in Wirklichkeit auch noch hinter eurer harten Schale noch einen viel härteren Kern habt und einfach so ein paar Balladen habt, die ihr vielleicht an die Außenwelt weitertragen könnt. Nee, ja, ich fand das total super. Ja.
Ich muss halt auf jeden Fall widersprechen, dass Slow Show auf jeden Fall nicht die beste Ballade von The National ist, aber sonst war das eine super Mail.
The National sollte man generell einfach nicht hören, diese Band, meiner Meinung nach.
Oh, es ist so schön. Es ist so eine schöne Musik. Zum Träumen. Zum Whisky trinken. Wenn man sich Whisky leisten kann. Ich trinke immer Sterni, wenn ich The National höre. So, ja, vielen Dank für die Mail. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, podcast@drpeng.de ist die altbekannte Adresse. Und damit würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Die Sieben Samurai.
Ja, Sieben Samurai von Akira Kurosawa. Das ist ja so eigentlich ohne Zweifel der einflussreichste japanische Regisseur aller Zeiten. Also so ziemlich jeder große Regisseur, der nach ihm kam, zitiert Kurosawa als einen seiner größten Einflüsse. Also angefangen mit diesen ganzen klassischen Meistern, so Ingmar Bergmann, Federico Fellini, Roman Polanski, Werner Herzog, Tarkovsky und so weiter. Aber dann später auch die New Hollywood-Generation, also Coppola, Spielberg, Scorsese und auch George Lucas. Die sind sich eigentlich alle einig, dass halt Kurosawa so ein absoluter Meister der Cinematografie war und halt auch viele Filmtechniken, so Plot-Elemente, Erzähltechniken lassen sich quasi direkt auf die Filme von Kurosawa zurückführen oder anders gesagt, also Sachen, die wir heute für selbstverständlich halten, gab es einfach nicht, bis Kurosawa sie erfunden hat. Und zum Beispiel, und damit kommen wir jetzt zum Film Sieben Samurai, das Zusammenstellen eines Teams. Also wir brauchen ein Team aus Spezialisten, um irgendwie diesen einen letzten Job zu machen. Das kennen wir ja alle. Es ist ja ein absolutes Klischee geworden. Also in Actionfilmen, mittlerweile auch in Superheldenfilmen, irgendwie Avengers Assemble, auch so in so Heist-Movies wie irgendwie Ocean's 11 oder so, in Western oder auch in Star Wars. Alle diese Filme finden ihren direkten Ursprung in Sieben Samurai. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich faszinierend. Ja. Jetzt habe ich die Ehre, als erster von uns dreimal die Geschichte zu erzählen, weil sie ja das Einzige ist, was so in allen Filmen eigentlich gleich bleibt. Und die geht folgendermaßen. Ein Dorf wird bedroht von Banditen. Im Fall von Sieben Samurai ist es ein Bauerndorf im feudalen Japan von 1586. Die Banditen fordern Großteil des Getreides ein, das das Dorf produziert. Und sie halten das Dorf somit konstant in Armut und Leid. Die Dorfbewohner wissen eigentlich nicht, was sie machen sollen. Kämpfen geht ja nicht, sie haben keine Waffen, sie können nicht kämpfen und sind halt heillos unterlegen. Einfach so weitermachen wollen sie halt auch nicht. Und die Banditen nach Gnade zu bitten, das scheint nicht unbedingt irgendwie der erfolgreichste Plan zu sein. Also beschließen sie, mit ihrem bisschen Reichtum, was sie haben, Samurai anzuheuern, um das Dorf zu beschützen. Die Dorfbewohner begeben sich also in eine nächstgrößere Stadt und finden dann dort den alternden Ronin, also ein Samurai ohne Herr, namens Kambei. Und den überzeugen sie davon, ihnen zu helfen, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht bezahlen können. Kambei fängt dann also an, sein Samurai-Team zu assemblen. Und ja, unter anderem dann den Scharfschützen Gorobei, den charmanten Heihachi oder den jungen, aufmüpfigen Kikuchiyo. Ihr seht schon, das kennt man wirklich aus einer Million Filmen, finde ich echt geil. Naja, und am Ende hat er dann eben seine sieben Samurai zusammen. mitkriegt. Die machen sich in das Dorf auf, um den heroischen Kampf gegen die Banditen zu führen und die Dorfbewohner zu retten. So weit dazu. Ja, und wie auch sehr viele Filme Kurosawas, war auch Sieben Samurai absolut kein sofortiger Erfolg. Also zumindest bei den Kritikern nicht, finanziell schon. Er war damals der teuerste Blockbuster in der Geschichte Japans. 125 Millionen Yen hat er gekostet, hat dann mehr als doppelt so viel eingespielt.
Das sind heute 7
Euro. Obwohl er ja eine Laufzeit, das ist heute 7 Euro oder 30.000 Lira. Obwohl er ein ordentliches Brett ist, ne? 207 Minuten Laufzeit, fast doppelt so lang wie andere japanische Kinofilme zu der Zeit. Und ja, später wurde er dann auch in den USA gezeigt, selbstverständlich mit 50 Minuten gekürzt. Gewann dann den Silbernen Löwen in Venedig, bla bla bla. Und heutzutage sind sich alle einig, dass das halt einer oder sogar der bedeutendste japanische Film aller Zeiten ist. Findet sich in unzähligen Top-Ten-Listen vieler großer Filmkritiker wieder, auch von Filminstituten und so weiter. Ja, was sind denn eure Eindrücke zu Die Sieben Samurai? Ja.
Ich fand's witzig, mal diese Ursprungsgeschichte da zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass es das erste Mal ist, dass so ein Team zusammengestellt wird. Aber ich fand's interessant, dass man eben mal sieht, wo das herkommt, was man aus so vielen Filmen kennt und ja auch mag. Oder auch aus irgendwelchen Serien, sagen wir auch mal One Piece oder Herr der Ringe oder sowas. Ne? Also dieses so, die Gefährten kommen zusammen. Und was ist eigentlich der Grund? Und oft ist es ja so, auch heutzutage in Filmen, dass Leute gezwungen werden, zusammenzuarbeiten, sich erst hassen und dann sich lieben lernen, so im Kampf. Und ich finde es eigentlich witzig, dass das bei keinem der drei Filme hier so richtig so ist, dass irgendjemand muss. Also, dass jemand tatsächlich diesen Kampf kämpfen muss, sondern am Ende ist es dann doch so ein bisschen die Ehre, die die Leute zusammenbringt. Ja. Und das, finde ich, ist ein ganz starkes Element. Ich weiß nicht, ob dieses Zitat, ich glaube, das gibt's im ersten Teil nicht. Es ist im Die glorreichen Sieben gibt's das und im Remake auch. Und ich finde, das so ein ganz, ganz starken Satz ist, wo dann quasi der Anführer der sieben Ritter da sagt, als er das Geld angeboten bekommt, sagt, wollen Sie für uns kämpfen? Das ist alles, was wir haben. Und er sagt dann so, ich habe schon oft viel angeboten bekommen, aber noch nie alles. Ja, und das, finde ich, ist so eine ganz starke Szene, die sie für ihn zeigt, okay, das ist ein ehrenhafter Kampf, den ich erkämpfen kann. Wir werden wahrscheinlich verlieren. Und das ist für mich bei Die Sieben Samurai und auch bei den anderen eigentlich mit das stärkste Element, ist diese Kameraderie, in der, ihr kennt das ja auch, wenn man irgendwie eine dumme Idee hat oder sowas, oder jemand sagt, oh, fuck, das wird super nervig, kommst du mit? Und du denkst halt so, der andere sagt auf jeden Fall nein. Da sagst du, ja, auf jeden Fall. So, ja, auf jeden Fall, das machen wir. Und so, einfach nur, um mit dem anderen vielleicht rumzuhängen. Das gibt's ja ganz stark, dieses Moment bei Die Sieben Samurai, dass der Erste sich dann eigentlich nur anschließt, weil er diesen Anführer eben so toll findet und mit ihm dabei sein will. Und das, finde ich, hat ja total gut geklappt. Ich denke mal, wir müssen alle nicht drüber reden. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas 3,5 Stunden gemacht, außer im Zug gesessen. Also es ist so, das zu schauen. Ich habe es in mehreren Sitzungen mir angeguckt. Man kann das vielleicht, wenn man so hibbelig ist wie ich, wie so ein, sich so einlügen, dass es so eine HBO-Miniseries ist, die vielleicht 3 oder 4 Teile hat. Und dann nach einer Stunde aufmachen und dann wieder ausmachen und dann wieder zurückkommen. Ja. Aber zu Kurosawas Stil werden wir sicher noch kommen. Aber ich fand es sehr beeindruckend, das zu sehen, weil es wie so oft, glaube ich, ich muss immer wieder Rocky zitieren, als so einen der quintessentiellen Boxfilme, der überhaupt kein Box-Klischee-Film ist. Und auch hier schon um Längen schlauer als das, was sie im Remake zum Beispiel machen. Ne?
Ja, ich, mein Vorschlag wäre vielleicht gewesen, 3,5 Samurai in einer und einer Dreiviertelstunde abzudrehen. Aber ja, ist natürlich, es ist ein Brett, das muss man schon mal sagen, wenn dann irgendwie nach 2 Stunden irgendwie kommt ja dann so eine Einblendung, hier, jetzt geht der Kampf los oder was, ich weiß nicht, war auf Japanisch, konnte ich nicht lesen, aber auf jeden Fall irgendeine Einblendung für 10 Minuten, da kann man sich dann schon eine Pause gönnen, denke ich, dann kriegt man das schon hin. Ja, mir hat er vor allen Dingen für seine doch sehr ruhige Erzählweise irgendwie sehr gefallen, weil ja irgendwie, man kennt es zumindest heute auch nicht mehr so. Und ich finde, das hat man auch am stärksten mitgemerkt, so in der Entwicklung der Filme quasi. Da wird einfach ganz ruhig diese Geschichte erzählt. Es gibt ein Problem, dieses Problem muss irgendwie gelöst werden. Und dann muss man da gemeinsam Stück für Stück dran arbeiten, dass dieses Problem gelöst wird. Es gibt ja irgendwie keine jetzt riesigen Twists oder sonst irgendwelche größeren Überraschungen oder so. Und trotzdem schafft der Film es nicht, oder nie wirklich richtig langweilig zu werden. Und das finde ich gerade auf die Laufzeit, war ich da sehr beeindruckt.
Ich finde, ja, sag du. Also, ja, was ich, eben in Anbetracht der Laufzeit, was es auf eine Weise, was das Schöne ist, wenn du dir halt Zeit nimmst als Filmemacher, ist eben, dass du als Zuschauer, oder ich hatte es zumindest bei dem Film nicht so, dass so Szenen Mittel zum Zweck sind, um den Film voranzutreiben, sondern Szenen stehen für sich und Szenen werden ausgespielt so und du lebst die dann halt quasi mit, weil dann hast du halt irgendwie 5 Minuten oder 10 Minuten gefühlt, wo einfach Bauern weinen so und schreien und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Und merkst du ja eben in modernen Filmen, das ist alles viel schneller so. Das ist sowas, ja, das brauchen wir nicht sehen. Wir wollen doch eigentlich zu Action. Und das macht dieser Film nicht. Dieser Film ist nicht hastig, sondern er erzählt dir wirklich seine Geschichte in voller Länge, so komplett. Und du lebst es eben mit. Und das finde ich schon ganz stark. Zusätzlich natürlich zu dem, was an Bildmaterial da ist. Da ist der Kurosawa eh schon immer weit vorne gewesen und filmt ja wirklich sehr lyrisch. Da kann man gut sagen, ja, das finde ich irgendwie langweilig und irgendwie kacke und der braucht da viel, das dauert zu lang, das ist nervig, aber ich finde, das ist schon beachtlich und vor allem von 1954, man denkt ja auch manchmal, früher waren Leute alle dümmer, nee, waren sie nicht, sondern da ging einiges und dann fragt man sich im Umkehrschluss, was machen die Leute heute eigentlich, die Filme machen, so, die sind ja richtig kacke,
ist toll. Ja. Nee, da stimme ich euch zu, dass der Film halt so ruhig ist und das auch so gut ist, weil von allen drei Filmen wird hier ja der Action-Plot oder das Action-Element ja am meisten in den Hintergrund gerückt. Es geht hier ja viel mehr, das habt ihr ja schon gesagt, um einfache Darstellung und halt eben nicht um Spektakel. Und was ich hier mitnehme aus diesem alten Film, ist eben das Gefühl fast von so einer Kultur, die mir vermittelt wird, auch von dieser getrennten Gesellschaft. Also es gibt Samurai, es gibt Dorfbewohner, es gibt Banditen, aber alle, einschließlich der Banditen, erfüllen nur die Rollen, die ihnen halt zugeteilt wurden, vom Schicksal. Also die Banditen sind keine krassen Bad Guys, ja, die sind arm und die wollen was essen. Die Dorfbewohner haben auch überhaupt keinen Bock auf diesen Beef, sie wollen einfach nur in Frieden leben und die Samurai, die haben ja eh überhaupt kein Pferd in dem Rennen, aber sie helfen halt trotzdem, das Dorf zu beschützen. Warum? Ja, weil sie halt einfach Samurai sind und halt ehrengebunden dadurch. Das finde ich halt unglaublich stark und authentisch, dass das hier einfach so abgebildet wird. Aber Kehrseite gibt es natürlich auch. Dadurch ist der Film natürlich am schwersten zu gucken von den dreien. Eben weil er auf Übertreibungen oder Spektakel oder pure Unterhaltungswerte halt einfach mal komplett verzichtet. Also versteht mich nicht falsch. Also ich fand den Die Hotte jetzt auch nicht dröge oder so. Es gibt super coole Comedy-Elemente in diesem Film, wo ich echt gelacht habe. Ich fand die Charaktere alle mehr oder weniger vielschichtig, also zumindest die Hauptcharaktere, Kanbei und Kikuchiyo. Ich fand die Kampfszene top am Ende, aber der Film hat eine gewisse Monotonie, finde ich. Das, also, was ja auch bestimmt auch gewollt war durch den Stil Kurosawas.
Muss natürlich auch, wenn dann am Ende welche von den Samurai oder Cowboys sterben sollen, die aufbauen, die Charaktere. Ne? Und da ist halt immer die Frage, wie willst du es machen? Und hier hatte ich wirklich das Gefühl in die 7 Samurai, dass jeder auch mehrere Szenen bekommt und nochmal zu zeigen, wie ist der drauf? Und das ist aber auch in kleinen Momenten schon drin. Es gibt ja am Anfang diesen Gag, dass sich der Junge immer hinter die Tür stellt und den mit dem Knüppel halt hauen soll, der reinkommt, weil sie gerade überlegen, welchen Samurai nehmen wir? Und der Meister sagt ja, ein Samurai kann dem ausweichen. Und am Ende nehmen sie halt einen, der es schafft, ihn zu besiegen, der einfach draußen bleibt, weil er weiß, dass es gerade ein Ambush ist, und einen, der sich einfach komplett mit dem Knüppel vermöbeln lässt und halt völlig besoffen ist. Und das hat mir da richtig gut gefallen. Und was ich krass finde, ich muss hier, weil das vielleicht für meine Kurosawa-Bewertung oder das, was ich über Kurosawa weiß, fast das Einzige ist, was ich gesehen habe, ist dieses Video von Tony Zhu, Every Frame a Painting, über Movement bei Kurosawa in der Kamera. Und das ist so erstaunlich, finde ich, weil ich habe das Gefühl, dass Kurosawa fast als einziger von den drei Filmemachern diesen Konflikt der Dorfbewohner so richtig ernst nimmt. Ja. Und das ist so schön bei Kurosawa. Das ist, Tony Zhu meint auch, also du hast gerade gesagt, der Film verzichtet auf Übertreibung, aber er spielt natürlich mit Übertreibung, weil Menschen echt rennen nicht so viel rum oder kauern sich nicht so stark hin. Und das finde ich so geil, wie du hast es auch, das muss ich auch ganz kurz sagen, ich finde es toll, dass das vermeintlich Böse hier überhaupt nicht charakterisiert wird in dem Film. Es ist einfach nur da, es ist die Bedrohung und fertig. Und dann kommt halt der Schnitt auf diese Dorfbewohnergemeinschaft, die alle im Kreis auf dem Boden kauern und weinen. Und wird ja auch viel Zeit am Anfang darauf verwandt, zu zeigen, dass die wirklich gar nichts haben. Die haben überhaupt nichts. So, die hängen einfach nur so am Leben. Und die haben eigentlich nicht mal den Reis, den sie den Samurai anbieten können. Und das fand ich richtig stark, so diesen Konflikt so richtig mal zu zeigen. Und das ist halt wirklich schön bei Kurosawa, dass jemand, der stolz ist, der läuft eben rum mit stolz erfüllter Brust, so stolziert er eben umher. Der andere, der traurig ist, sackt ein bisschen zusammen, sinkt dann auf den Boden, legt sich vielleicht noch hin und weint. Oder? Also das ist dieses Bildliche, so richtig stark da drin. Ne? Und das ist ja auch von Kameraeinstellungen, also gerade wenn man es mit dem Remake jetzt vergleicht, wirklich ungeheuerlich, wie gut das ist. Also, und das ist, glaube ich, auch das, was die Szenen dann oft so interessant macht, wo du manchmal denkst, brauchte es jetzt noch die Szene, die, weiß ich nicht, gezeigt hat, wie er seiner Tochter die Haare abschneidet. Aber ich finde schon, weil dadurch so der Film immer so kleine Konflikte wieder aufmacht, ne, und denen so die Zeit gibt, dass die Dorfbewohner vielleicht doch nicht mitmachen wollen, dass man dann merkt, die haben doch Waffen gebunkert irgendwie und was das bedeutet und diese Rede, die dann Kikuchiro oder wie er heißt. Wie heißt der Verrückte?
Kikuchiri oder so.
Ja, ja, genau, wie der dann diese Cheerio, wie Cheerio dann diese Rede hält, dass er eben selber auch Bauer ist. Und da sind so Szenen, also ich finde fast mit am stärksten ist, als sie diese Familie aus dieser brennenden, was ist es, Mühle?
Mühle, ja.
Und er steht in diesem Fluss, die Mühle brennt, das Mühlrad dreht sich noch so, er hat dieses Baby in der Hand und sagt so, das bin ich, genau so war ich früher irgendwie und fängt an zu heulen. So. Also sind so Szenen drin, finde ich, für die du das, glaube ich, brauchst, dass er dann vorher einfach 2 Stunden lang scheiße war, so, so wie so Payoff-Momente irgendwie, ne?
Ja, ich finde auch, die einfachste Bewertung finde ich für so Charaktere, so oder wie der Charakteraufbau für mich war. Und das bietet sich hier sehr gut an, weil nun mal nicht alle der glorreichen 7 am Ende noch unter den Lebenden weilen. Und da einfach wirklich nur drauf zu gucken, okay, kratzt mich das jetzt gerade oder nicht? Mhm. Und da muss ich sagen, da gewinnt der japanische 7 Samurai um Kilometer. Tatsächlich. Mhm. Also bei dem hast du wirklich da auch dann dieses Bild am Ende mit diesen Hügeln, mit den Schwertern drin, oder aber selbst als der erste schon abdankt, irgendwie, da hat man sich richtig geärgert auch, weil es dann auch genau der ist und man denkt sich, ja, nee, scheiße, auf jeden Fall, da war ich wirklich traurig. Das war bei dem 60er dann nur noch so mittel und bei dem 9 tatsächlich irgendwie so, ja gut, ist mir scheißegal. Vielleicht aber, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel davon die tatsächlichen Filme sind und wie viel davon einfach ist, dass ich es halt schon 3-mal dann gesehen hatte. Aber
wollen wir an dieser Stelle vielleicht mal den 60er-Film einführen?
Ja,
können
wir gerne machen. Ja, ne, die chlorreichen 7 ist ein Aufklärungsfilm über Schwimmbadhygiene. Lass ihn euch einfach runtergehen wie Öl. Das war ein guter Witz, meine Damen und Herren. So. Ja, der kam 1960 raus, tatsächlich eigentlich nur 6 Jahre später in Farbe. Logisch, basiert auf den 7 Samurai, Regie hat John Sturges geführt, weiß ich nicht, den kannte man früher wahrscheinlich, der hat 3 Jahre später noch mit Steve McQueen Gesprengte Ketten gedreht, was auch so ein Klassiker ist, Steve McQueen, Mann wie ein Motorrad, das niemals anhält, immer am Qualm. und hier haben wir halt auch, das war halt damals schon ein Mega-Cast einfach so. Wir haben halt irgendwie, Yul Brynner war zu der Zeit einfach einer der krassesten Filmstars, Steve McQueen Charles Bronson, der ja dann später auch noch hier spielen wir das Lied vom Tod gemacht hat, da auch nochmal den Überwestern auf eine Weise, Horst Buchholz, wir sind wirklich alle da, natürlich nicht zu vergessen, Bestatter Chamley, gespielt von Whit Bissell und Robert Hennings Reisegefährte Bing Russell, also hier ist wirklich alles da, was man für einen guten Film braucht. Hier haben wir im Prinzip das gleiche Setup, wir haben ein Dorf an der mexikanischen Grenze, zu den USA, das wird regelmäßig von Bandoleros überfallen und irgendwann haben die Dorfbewohner halt keinen Bock mehr, gehen in eine Stadt und sagen, wir brauchen jetzt ein paar Gunslinger, die mal ein bisschen auf für Ruhe sorgen und aufräumen. So, natürlich haben die auch nichts, genauso wie bei den 7 Samurai, tragen alles zusammen, was sie haben, finden einen ehrenhaften Outlaw und der stellt sein Team zusammen an Leuten, die für $20 bereit sind, andere Menschen umzubringen. Was für, wie ehrenhaft. So. Nein, es ist natürlich für einen guten Zweck und genau, das ist der Film. Und
ich würde fast sagen, die bemerkenswerte Änderung, weil wir es davon eben auch schon hatten, ist ja auf jeden Fall, dass hier das Böse jetzt ein Gesicht hat. Nämlich mit ganz klar, du hast den Anführer der Banditen, der ist das Problem. Die anderen laufen bei dem nur so mit und du hast halt jetzt diesen Typen, der kommt halt direkt den Auftritt und erklärt sich oder keine Ahnung und der ist halt einfach, das ist hier, sehen sie einen Mensch, der kommt zu Pferd in die Stadt geritten und der ist schlecht. So, und dann reitet er wieder weg und bleibt schlecht. So, und ich finde, das war hier. Es war okay, es hat mich nicht wirklich gestört, aber gerade im Vergleich zu 7 Samurai merkt man, dass es echt nicht notwendig ist, eigentlich. Also, man braucht auf diesen Konflikt gar nicht so viel mehr Augenmerk, finde ich, zu legen, weil das ist klar. So, du hast die armen Bauern, die irgendwie da vor sich hin büddeln und dann halt die Banditen, die denen ihr Scheiß wieder klauen. So, weiß ich nicht, da brauche ich nicht, das verstehe ich schon irgendwie, das brauche ich nicht so ausgeschmückt haben. Da werden wir auch bei dem Remake nochmal drauf sprechen, zu kommen, zu sprechen zu müssen.
Ja, ich finde auch, dass man sieht das auch an der Evolution des Bösewichts, denn hier ist er ja noch irgendwie so ein bisschen charmant, er ist ja noch lustig und ich finde sowieso, dass der Film viel stärker auf eine Art in so eine Comedy-Richtung geht, als der originale Sieben Samurai-Film, den es ja auch schon lustige Szenen gab, aber hier kommt er erstmal rein und man mag ihn vielleicht auch so ein bisschen, diesen Bösewicht, der den alles nehmen will und dann im Remake, so ist er dann schon so ein bisschen Klischee, da hat der Schauspieler auch gut gemacht, fand ich im Remake, aber trotzdem ist er da halt ein bisschen übertrieben, dass du so das Böse brauchst und du brauchst ja im Remake auch noch so eine Backstory scheinbar, die Denzel Washington und der Böse haben, die am Ende noch rauskommen muss, die irgendwie keinen mehr interessiert hat, also die man sich auch ehrlich 80 Meilen gegen den Wind gerochen hat irgendwie, dass da irgendwie was faul ist im Staat Dänemark.
Shakespeare.
Ich muss sagen, dass mir am Anfang der total gut gefallen hat, der 60er-Film, weil ich ich finde, man so ein bisschen vergleicht man stärker natürlich den 60er-Film und das Remake, das was dann gekommen ist, um so zu schauen, wo sind da so die Brücken und da im Remake die Kameraarbeit wirklich katastrophal ist, finde ich zwischenzeitlich, hat man hier gemerkt, dass man sich wirklich schöne Einstellungen gönnt und bei Kurosawa hast du ja schon diese Massenszenen und die hast du hier auch so ein bisschen, also das ist dieses ganze Setting wirkt authentischer, ich finde es auch so interessant, ich sag's ja immer wieder in jedem Cast, dass mich das ankotzt, wie Filme heutzutage aussehen, aber diese krassen Primärfarben, dieses hässliche, ich weiß nicht, es wirkt eben so. Klar waren das auch irgendwie rudimentär zusammengezimmerte Buden, die früher hatten da im Wilden Westen, aber es wirkt halt im Remake wirklich so, als wärst du gerade an einem Set. Und das ist im 60er-Film nicht so, obwohl ich im Remake auch mochte, dass die Charaktere trotzdem so dreckig aussahen, bis auf Denzel Washington, der es auf seiner Charakterisierung wahrscheinlich nicht war. Aber hier sind das halt wirklich so richtig abgehalfterte, geile Typen und das ist halt auch geil, das sind halt Schauspieler damals gewesen, die einfach nur da sitzen und rauchen und nur gucken und geil sind. So, das ist halt total krass. Ich könnte das nie, wenn ich nur rauche. So, dann fällt die Kippe runter. Dann Seitenbrand und sonst was, weißt du? Und das fand ich ja schon so total stark. Ich fand nur, dass der 60er-Film irgendwann sich so ein bisschen, es gibt ja dann, also die Grundgeschichte ist ja, dass sie dann in das Dorf kommen, jedes Mal den Dorfbewohnern beibringen, wie sie zu kämpfen haben und dann so die Stadt befestigen. Und das ist mir so ein bisschen zerfasert hier im 60er-Film. So. Also wie dann am Ende, dann sind doch wieder die Banditen da, dann nochmal ein letzter Angriff. Das fand ich so ein bisschen blöde irgendwie. Also da hat der Spannungsbogen für mich so ein bisschen gefehlt. Das fand ich lustigerweise im Remake irgendwie besser gelöst.
Ich finde, dass der schon insgesamt einen guten Job macht, der 60er-Film, obwohl er natürlich stark amerikanisiert ist. Also ich habe den geguckt und gedacht, so ja, so stelle ich mir einen Ami-Western aus den 60ern vor. Also so sieben weiße Männer, die hilflose Mexikaner beschützen, Frauen gibt's auch nicht. Also jetzt sehr überspitzt formuliert, das kann man dem Film natürlich so nicht vorwerfen. Ich fand's aber lustig. Dann die Frage halt, was wurde übernommen und was ist neu? Und was übernommen wurde, ist erstmal, was ich sehr cool fand, ist die Art und Weise, wie der Hauptcharakter hier eingeführt wird. Halt mit einer Szene, die mit dem Plot nicht unbedingt was zu tun hat, aber eben diesen Charakter sofort herausbildet. Ja, das ist ja im Original, kommt dann dieser, der eine Samurai, Gambay. Der Anführer, der Gambay, kommt an und macht halt dann Banditen lang oder rettet halt ein Kind und hier ist das genauso. Da ist halt Yul Brynner, ich nenne ihn auch den Arnold Schwarzenegger der 60er, geiler Typ übrigens, kommt halt an und ist sofort der Einzige, der die Challenge annimmt, hier ohne irgendwie große Motivation eben, es mit dem Bösen aufzunehmen. In einer Szene, die mit dem Film, wie gesagt, noch nichts zu tun hat. Das finde ich sehr, sehr geil. Und das funktioniert übrigens auch sehr gut im Remake. Mit Denzel Washington kommen wir später drauf. Und dass hier eben auch diese Thematik von man kann nicht ausbrechen aus seinen Rollen in der Gesellschaft, ist hier abgeschwächt auch mit drin. Klar, im Bösen nicht mehr so ganz. Der hat schon so ein bisschen diesen Psycho-Angle irgendwie, der Böse hier im 60er-Film. Aber bei den den sieben Cowboys in diesem Fall natürlich, da fand ich das trotzdem doch sehr stark, dass sie sich wirklich Gedanken machen über ihre Rolle, über ihr Schicksal und dass der Film da auch echt ernst wird, obwohl er natürlich diesen Comedy-Anstrich hat. Also im Original heißt es ja, am Ende gehört der Sieg den Bauern, nicht uns. Und diese Line wurde hier genommen und zieht sich thematisch, finde ich, durch echt Großteile des Films. Also ist es wirklich so geil, ein Badass-Gunslinger zu sein? Nö, ist voll kacke. So, du hast keine Bindung, du hast kein Zuhause, du hast keine Familie, du hast viele Feinde und da bricht der Film eben mit diesem Cool-Guy-Cowboy-Klischee und ich finde, er macht das auch nachvollziehbar und als was dann dieser Film neu macht, jetzt so als Kontrast, das sind wirklich coole Leute. Also die Leute haben richtig Charisma, die haben richtig Schauwerte, das sind richtige Helden und ich im Gegensatz zum Original wurde ich zurückhaltend fand dann die Samurai eigentlich im Vergleich. Und ich finde das aber geil. Ich finde, die dürfen das auch. Die sollen auch coole Wichser sein hier. Also Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson. Gerade weil sie eben dabei trotzdem eben diese reflektierten Charaktere trotzdem noch sind und nicht nur haut drauf Idioten. Und diese Mischung fand ich für mich mega effektiv und hatte dadurch auch einen höheren so Spaßfaktor einfach als bei dem japanischen Film. Ja.
Ich finde, man kann auch es ist ja im Prinzip so ein Western, ist ja auch, ne, ist halt auch ein Actionfilm Stück weit natürlich, und man kann das auch besser genießen, wenn einem da ein gutes Gefühl verliehen wird beim Schauen. Das hat dieser Film einfach geschafft, dadurch, dass er eben diesen Diskurs über die ganze Länge des Films führt, wie du es auch eben schon angesprochen hast, dieses, eigentlich sind wir halt aber auch nur irgendwie revolverschießende Kloppies, so, ne, und irgendwie, ja, ja. Die gibt's ja auch diesen Dialog mit dem einen Kind irgendwie, oder mit den Kindern, wo irgendwie Charles Bronson sagt so jetzt, der pfeift ihn ja richtig zusammen, so, ja, nee, ich bin hier nicht der Held, sondern dein Vater, so, weil der kümmert sich, dass du hier überlebst und dass du was zu essen hast. Und das finde ich schon ganz stark und auch für die Zeit eigentlich beachtlich, also zumal der Film ja auch anfängt mit so einem antirassistischen Statement, geht direkt los, das für 1960 finde ich schon auch stark, und das gefällt mir einfach gut. Also dann, das finde ich einfach, es ist schön, wenn man das noch so sozusagen, wenn das einmal noch beim Film so mitschwebt beim Schauen. Ansonsten muss ich sagen, ich hatte bei dem Film eine verdammt gute Zeit. Ich mag ja eh Western ganz gerne, ich mag die Landschaften, ich mag, wie diese Weite gefilmt ist. Klar, siehst du manchmal, dass sie im Studio irgendwo einen Wald hingestellt haben, und dann stehen sie da mit irgendwelchen Pferden, das ist natürlich lächerlich, so klar, aber so ist es nun mal. Der Witz ist ja, aber heute haben wir das bei CGI auch, so Gods of Egypt, so was los, die haben in einem Quadratmeter Würfel gestanden und da einen ganzen Film gedreht, im alten Ägypten. Also worüber regt man sich eigentlich auf? Ich hatte es dann sehr viel Spaß gemacht. Die kernigen Typen, halt, du hast angesprochen, klar, die dürfen in keinem guten Western-Film, du hast da wirklich Gesichter, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die siehst du heute so in Hollywood nicht mehr. Das sind ja wirklich die komischen, weiß ich, die hingeschusterten Ledergesichter, die man sich vorstellen kann. Die sind Brokatnasen aus Holzleder, würde Ditsche sagen. Aber das ist so geil, das macht so viel Spaß. Dann hast du dann jeder einzelne Charakter kriegt seine eigene kleine Einführung irgendwie. Dann, wer ist nicht Brit oder wie er heißt, der da irgendwie sitzt, und dann will der eine sich unbedingt mit ihm duellieren, und das sind einfach, das ist so herrlich, und es wird sich einfach die Zeit genommen, und da einfach wird auch so eine, ich weiß nicht, ob die damals schon wussten, wie cool das ist. Und heute versucht man das ja häufig in, ob es jetzt Western-Remakes sind oder Actionfilme, das so nachzuahmen. Und jetzt frage ich mich immer, ob die das damals schon gepeilt haben, weil das ist wirklich diese Ruhe, diese Gelassenheit, dieses einfach Ausspielen, dieses einen Charakter atmen lassen und wirklich, und du hältst die Kamera drauf, auch was ja Sergio Leone dann ja auch völlig übertrieben hat, bei Spielen das Lied vom Tod im finalen Duell, 10 Minuten lang, 2 Leute gucken sich an. So, das ist halt, aber das ist halt geil, und das ist halt, das macht eben auch einfach Spaß, dann zu sehen, was macht ein Schauspieler draus. Ah, er hat jetzt hier seinen linken Wangenknochen müh bewegt. Okay, alles klar. Das ist einfach schön. Ich habe da einfach Freude dran. Manche finden das auch stinkend langweilig. Ich finde, das haben sie hier gut gemacht.
Das ist einfach gut. Ja, das ist also, der Cast macht ja hier auch seinen Job genau. Also die sind dafür geholt worden, um diesen Film zu verteidigen. Und sie haben es dann auch glorreich geschafft. Nee, also vor allen Dingen Yul Brynner. Wahnsinn, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Ich fand es ganz interessant, Christian, was du gesagt hast, was die Waffen angeht oder die Waffensituation, weil ich da schon beim Gucken von Sieben Samurai mir dachte, ja gut, da bin ich mal gespannt, wie sie die Dorfbewohner mit einbeziehen wollen bei die glorreichen Sieben. Weil wenn natürlich jemand mit dem Schwert ankommt, dann kannst du natürlich irgendwie dir aus Bambus ein Speer bauen, stehst zwar immer noch schlechter da, aber kannst wenigstens so ein bisschen so das Spielfeld ausgleichen. Aber wenn halt tatsächlich irgend so ein Pistolero da ankommt und du hast irgendwie einen Stein, dann ist halt schon irgendwie doof. So. Deswegen fand ich das auch ein bisschen komisch. Aber vielleicht auch eine interessante, ich meine, wenn man das jetzt die beiden Filme vergleicht, ist es natürlich eine interessante Entwicklung, ne? Dass die Waffen dann die Schere zwischen Arm und Reich vielleicht noch größer machen oder so, keine Ahnung. Aber ja, zu diesem, was ihr von den Charakteren gesagt habt, das stimmt auch. Und ich habe auch vor allen Dingen diese eine Duellszene, die ja jeweils dem Scharfschützen des Teams quasi in jedem Film zugute kommt. Oh Gott, meine Sätze. Toll.
Egal. Ist noch ein bisschen auf Autopilot dein Gehirn, ne? Ja.
Aber dazu habe ich, daran möchte ich nachher noch was zeigen, aber das kommt dann erst im Teil von dem Remake, weil es da mit was zu tun hat. So, bitte, ich gehe mal zurück ins Studio.
Den muss ich ja zusammenfassen, ja. Den können wir ja mal kurz einführen. Das ist ein Film von Antoine Foucault, den wir eigentlich alle so ein bisschen geil finden wegen Training Day, der dann aber auch viel Quatsch eigentlich so gemacht hat, eine lange Zeit. Ja. The Equal, oder ich habe mittelmäßiges Kino, glaube ich, viel gemacht. Ne? Ich meine Southpaw, The Equalizer, Olympus Has Fallen habe ich nicht gesehen. King Arthur, hat den einer von euch geguckt? Wie war der?
Ja, das ist halt, das ist auch so ein ehrlicher Historienschinken, ja. So ein bisschen, ne?
Was schon ein Klassiker meiner Jugend auf jeden Fall, King Arthur. Also so mit 16 habe ich den hart
gefeiert. Mit Til Schweiger als Sachsen-Paule.
Ja, richtig, ja, stimmt. Ja.
diesmal hast du es eben auch so, ne, klar, das Dorf wird bedroht. Diesmal ist eben interessant, dass es so ja kapitalistischere Züge hat. Also der Böse hier in diesem Fall möchte das Land abkaufen, weil da eine Goldmine ja auch draufsteht und zahlt dann $20, ne? Für $20 haben die damals noch den Job gemacht, die Cowboys. Für $20 war ich jetzt im Kino und er will $20 für das Land geben. So ist auch ein bisschen Kommentar zur Inflation, diese drei Teile, also sich hintereinander anzugucken. Ich meine, fucking, du hast es bei uns auch mal bei Facebook geschrieben. Die wissen schon, dass Reis einfach nur nicht mal 1 Euro im Supermarkt kostet. So, diesmal haben wir natürlich Stars, die wir alle ganz gut kennen, oder zumindest das Dreiergespann aus Denzel Washington, Chris Pratt und Ethan Hawke. Vincent D'Onofrio ist auch bekannt, ne? Ich hatte den aber irgendwie nicht auf dem Schirm, woher man den kennt, wisst ihr?
Ich kenne den aus der Staffel 1 von Daredevil, da spielt er den Bösewicht.
Ja, und natürlich
da ist er, der Kingpin.
Und natürlich aus, warte mal, das ist doch einfach Private Paula aus Full Metal Jacket, oder nicht?
Das mag sein.
Oder komme ich da mal durcheinander? Moment, doch, das ist der. Ja, ja, natürlich. Also daher kannte ich den habe ich den als erstes kennengelernt und der spielt natürlich auch Daredevil mit und der hat auch und bei irgendeiner anderen Crime-Serie auch noch. Aber das ist eigentlich ein geiler Typ.
Ja, das ist halt hier so ein bisschen das Ding, dass diesmal im Samurai-Film sind es ja die armen Bauern, die losziehen. In die glorreichen Sieben sind es 3 lustige Mexikaner. Und hier ist es die Frau eines getöteten Mannes aus dem Dorf, die dann loszieht, um eben die Cowboys anzuheuern. Und Denzel Washington führt sie dann an und versucht dann eben sein Team zusammenzustellen. Und diesmal hat man, ich weiß nicht genau, wie ich das bewerten soll. Weil einerseits hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht, dass es ethnisch etwas durchmischter ist, dadurch, dass du noch einen Asiaten dabei hast, einen Mexikaner und einen Native American, einen Indianer. Ich sag auch Indianer, weil es einfach die absoluten Klischees halt sind, die du da geholt hast. Also so ein bisschen den Messerwerfer aus Fernost, den ein bisschen halb besoffenen, halb latent aggressiven Mexikaner und dann halt den noblen Indianer. Und da hast du auch genau die gleiche Frage, so warum machen die hier eigentlich mit? Und dann ist es aber so, und das hat mich lustigerweise erinnert, und das Buch basiert auch einfach natürlich auf The Magnificent Seven, an Wolfsmond von Stephen King. Das ist der 5. Teil dieser Der dunkle Turm-Serie, die ja jetzt auch verfilmt werden soll mit Idris Elba und Matthew McConaughey. Drehen sie ja gerade dran. Das ist so ein bisschen, das ist eine ganz coole Buchreihe. Ich habe es aber, sind 7 Bücher, ich habe die letzten beiden immer noch nicht gelesen. Geht so ein bisschen, das ist so eine Mischung aus Science-Fiction, Horror und Western. Spielt in so einer postapokalyptischen Welt, wo der Revolvermann Roland durch die Einöde geht, um zum dunklen Turm zu kommen. Und der dunkle Turm hält quasi so die Welt zusammen und zerbröckelt und da weiß man nicht, was dann passieren soll mit der Welt. Und im 5. Band sind er und seine Gefährten kommen auch in so ein Dorf, was so von so mechanischen Wölfen bedroht wird. Die kommen einmal jede Generation, denn da werden ganz viele Zwillinge geboren, nehmen ein Zwillingskind mit und das kommt dann geistig zurückgeblieben und verunstaltet irgendwann wieder. Und da passiert genau dasselbe, dass sie dann versuchen, die Dorfbewohner auszurüsten, schauen, was gibt es hier für Waffen und so weiter. Und dann gibt es auch diesen großen Showdown, der im Buch von Stephen King am ähnlichsten ist wie hier. Denn das ist ja, finde ich, schon ein stärkerer Unterschied, ist, dass, finde ich, der neue Film, das Remake ein bisschen, also viel klarer noch strukturiert ist eigentlich. Sie kommen dahin, rüsten die aus und dann gibt's den letzten großen Angriff und dann gibt's noch einen größeren Angriff und dann ist der Film zu Ende. Aber findet ihr, dass man das geschafft hat, diesen 60er-Film so ein bisschen nach heute zu hieven?
Ich glaube, der Film hatte einfach, das Remake hatte einfach einen ganz anderen Anspruch. Und zwar, dass hier jetzt reines Unterhaltungskino gemacht werden sollte. Und da kann man dann schon ein bisschen zynisch sagen, dass jede Generation dann auch den Film bekommt, den sie verdient. Also das ist schon sehr, sehr oberflächlich hier. Es ist sehr viel Spektakel, was jetzt nicht heißt, dass ich den Film total schrottig fand. Also man kann ja erstmal festhalten, die Story, so wie sie ist, die funktioniert auch immer noch. Also die ist einfach geil und ich finde, dass auch das Remake in seiner Oberflächlichkeit auch noch Spaß macht. Ich fand auch die Einführung der Charaktere hier noch geil. Das funktionierte genauso gut fast, finde ich, wie in den älteren Filmen. Aber der Subtext ist raus. Einfach weil genau durch die, also finde ich, weil in dem 60er-Film ist er ja ist der Bösewicht schon so ein bisschen der Psycho, aber die Helden reflektieren noch ein bisschen, aber hier machen auch die das nicht mehr. Also hier haben die alle nur noch so übertriebene Alleinstellungsmerkmale. Es gibt den Magician und es gibt den Anführer und es gibt den Scharfschützen. Die Action ist over the top und dadurch, genau dadurch geht der Subtext ja auch verloren, weil wir hier nicht mehr Leute haben, die nur in ihren Rollen gefangen sind und deswegen handeln, wie sie handeln. Hier haben wir nur noch abgewichst geile Helden, die gegen psychotischen Bösen in einem Action-Blockbuster kämpfen. Und für sich genommen fand ich das jetzt trotzdem irgendwie mittelmäßig solide bis vielleicht ganz gut, aber fast nicht mehr vergleichbar, finde ich, mit den Älteren. Ja. Oder zumindest nicht mehr so richtig.
Ich finde, das Glorreich ist irgendwie abhanden gekommen in diesen 40 Jahren, 50 Jahren, weil die jetzt so cool sein sollen irgendwie. Die sollen jetzt so mega cool, aber wirklich gezwungen sein. Er macht die ganze Zeit seine Kartentricks und weiß nicht, es ist irgendwie so ein Superheldenfilm geworden auch einfach, weil auch irgendwie nie irgendwie hier noch am wenigsten im Vergleich zu den anderen beiden Filmen jemals auf dem überhaupt so die Idee kommt, ja gut, eigentlich müssten die verlieren, so. Und das, obwohl alles viel größer ist. Jetzt kämpfen die sieben Kämpfen nicht mehr gegen 40, sondern gegen 240 Leute. Und du denkst dir, ja gut, naja, wenn es ein bisschen schlechter laufen würde, dann wärt ihr alle tot, so. Und dann wäre es realistisch. Also ich finde, der Realismus ist abhanden gekommen und alles. Und weiß nicht, ich habe es ja schon gesagt, diese Duellszene fand ich bezeichnend, weil in dem japanischen Film wird er halt herausgefordert und die kämpfen mit einem Stock gegeneinander und der eine sagt, ja, hey, irgendwie ist dann unentschieden und der Typ sagt aber später, nee, ich war schneller als du, wenn es echte Schwerter wären, dann wärst du jetzt tot. Und dann dieser Typ, gegen den er kämpft, sagt dann, ja, okay, dann machen wir es wirklich. Und der andere sagt halt gar nichts, er sagt einfach, ich möchte das nicht, keine Ahnung, aber bitte, wenn es für dich sein muss, dann machen wir es. So, und dann verjagt er den halt. Und so ähnlich ist es dann im 60er auch. Bloß, dass da ist es irgendwie, der eine hat eine Pistole und der andere ein Messer und die machen dieses Duell und er beziehungsweise er fordert ihn halt raus, weil er gehört hat, er soll mit dem Messer schneller sein als andere mit einer Pistole, er glaubt es nicht. Dann kämpfen die und dann alles wieder dasselbe. Nö, ich weiß nicht. So. Und dann kommen wir zum letzten, da ist es eigentlich auch wieder gleich. Irgendwer fordert jemanden heraus, dass es so schnell ist. Und dann, aber eigentlich mit einer Pistole. Und dann wird er nochmal herausgefordert und dann sagt dieser asiatische Messerwerfer aber quasi, nö, dann nimmt er jetzt das Messer. Und das ist, soll halt irgendwie cool sein, aber eigentlich ist es total herablassend, auch diesem anderen Gegner gegenüber. Und das zeigt halt so dieses, ja, ich bin halt einfach besser als du irgendwie. Und die ja holen sich so ein bisschen einen auf ihre Gun-Skills runter. Und das haben die anderen halt wirklich in den anderen Filmen überhaupt nicht gemacht. Ja. Und dadurch geht so dieses Heldentum irgendwie für mich ein bisschen verloren. So, oder so dieses Noble, was die anderen hatten.
Ich finde, die Charaktere im neuen Film sind einfach nicht so sympathisch. Also ich finde das wirklich nicht. Also klar, ich meine, man hat natürlich Chris Pratt geholt, weil das junge Publikum den abfeiert und weil er irgendwie nett ist und lustig. Ich mochte den aber nicht. Ich fand eben, mich waren das alles so Karikaturen, also auch dieser Mexikaner oder eigentlich alle, das waren einfach so alles so Mittel zum Zweck, das war so ein bisschen Augsburger Puppenkiste, so, und das ist jetzt hier noch der, und mir hat das nicht gut gefallen, so, weil das waren eben wirklich, da war eben nix, die haben halt nur ihre Hülle gezeigt, und das waren halt diese Haut drauf Hülle, und mehr kam halt nicht, und das finde ich uninteressant. Natürlich kann man sagen, ja, das ist halt oft dadurch ein bisschen grittier, weißt du musst die ja nicht mögen, das, weil die Dorfbewohner mögen die ja auch nicht, aber sie brauchen eben diese Raubbeine, um eben das Dorf zu verteidigen. Natürlich kann man das auch so sehen, aber ich finde, das hat mir einfach nicht so viel Freude bereitet, ehrlich gesagt. So. Und dazu kommt auch noch, dass man eben versucht hat, einen modernen Western zu drehen. Das Problem ist aber, was häufig passiert ist, Leute versuchen, einen modernen Western eben im Stile älterer zu drehen. So. Und das gelingt ihnen nicht. Und das gelingt ihnen vor allem deshalb nicht, weil sie sich die Zeit für an gewisse Shots nicht nehmen. Du kannst einfach nicht irgendwie so versuchen, Weite zu schaffen. Dann filmst du eine Straßenszene und schneidest aber trotzdem alle zwei Sekunden ist da irgendwo zack, nächstes Bild, zack, nächstes Bild, zack, nächstes Bild. Das funktioniert so nicht. So geht das nicht. Das hat früher funktioniert eben, weil man die Ruhe sich genommen hat. Dadurch ist das entstanden. Weil man hat sich selber Raum geschaffen um den Charaktere atmen zu lassen, um mal Stimmung aufkommen zu lassen. Aber ich finde, dieser Film ist wirklich an manchen Stellen so zerschnitten und hektisch und das ist wirklich exemplarisch wirklich für modernes Kino. Ja. Und ich finde, der hat keine, das ist ein solider Actionfilm, aber ich finde, dieser Film hat keine Magie oder sonst was. Also gar nicht.
Das ist halt das Ding. Es ist ein solider Actionfilm, aber warum macht man aus der Story einen Actionfilm? Weil da ist so viel mehr drin einfach. Also dafür brauchst du wirklich nicht dann diesen Remake zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht macht man es dann eh nur aus PR-Gründen, dass die Leute sich doch nochmal ins Kino schleppen. Aber finde ich auch. Also es ist auf jeden Fall ein Actionfilm und das muss es irgendwie nicht sein. Oder hatte ich nicht erwartet vielleicht.
Alter, hast du schon was gesagt dazu?
Ja, ich dachte, du wolltest wieder. Du hast so geguckt, aber vielleicht auch nicht.
Ach so. Ich dachte, da hast du schon deine Meinung dazu? Habe ich gar nicht.
Ja.
Ach so, okay. warte mal. Ich finde, einmal das, was Max gesagt hat, das stimmt. Der Film ist eigentlich katastrophal zerschnitten, vor allem in der Action. Also ich finde einerseits, habe ich nicht das Gefühl, dass man sich jetzt so 100% an Superheldenkino und aktuelles Kino angebiedert hat. Ich finde, der nimmt sich schon auch seine Zeit, der Film zeigt mehrere Szenen mit den Charakteren, so, es ist irgendwie alles ganz nett. Und was ich so ein bisschen das Gefühl habe, was ich mochte und was ich auch an Chris Pratt mochte, man merkt bei ihm richtig, dass er und auch andere so richtig Bock haben, auch Cowboys spielen zu dürfen, wie die Leute, die sie früher gesehen haben. So. Und irgendwie finde ich, das kommt so ein bisschen rüber. Ich finde gerade bei Denzel Washington...
Schade, dass Chris
bei
Pratt kein Schauspieler ist. Naja.
Ja. Und bei Chris Pratt auch. Und hat einfach auch mal Bock zu rauchen, irgendwelche Kartentricks zu machen und sonst was. So. Und ich finde, das ist jetzt für ein jüngeres Publikum ist es schon irgendwie in Ordnung. Aber eben, du hast gesagt, sie versuchen eben so einen alten Western zu machen. Und das ist halt wirklich... Also hier ist ja wirklich alles drin, was man irgendwie vom Hörensagen aus dem Western kennt. Zum Beispiel diese Saloon-Szene, die gibt es überhaupt nicht im anderen Film. Da kommt einer in so einen Saloon rein, bestellt dann Whisky, dann hat einer eine Schrotflinte unterm Tresen, dann wird einer durch dieses Fenster durchgeboxt, dann frisst noch mal einer Bohnen, dann gibt's den Sargmacher, dann, also es ist ja alles, was man irgendwie mit Western verbindet, ist in diesem
Jede
Film.
Jede Seite hat seinen einen Indianer, die dann am Ende gegeneinander kämpfen müssen.
Auch wenig draus gemacht, ne, also die
Ich war schon froh, dass der Typ, den sie da hatten, tatsächlich ein Native American Indian Typ ist. Und nicht, weil ich dachte, schlimm ist, weil der irgendwie Martin Sensmeier heißt. da dachte ich, oh, ach du meine Güte, das ist jetzt nicht euer Ernst, als ich den so bemalt da gesehen habe.
Was ich total geil finde, weil es das so 60 gibt und diesen Film auch, und ich wünschte, das würde mir auch irgendwann mal passieren, dass mich jemand konfrontiert auf der Straße und ich dann so sage, ja, pass mal auf, und dann nick ich so und dann kommen so oben auf den Dächern sind so meine Schergen, die man so im Schatten sieht, wie sie so Gewehr halten. Ich finde das so geil.
Was machen die denn da? Das ist aber auch so bezeichnend für den Film, weil da sind auch, wir brauchen noch eine coole Szene, ja, dann gehen am Anfang nur, ihr beiden geht dann nur lang und die anderen kommen dann später. Warum kommen die dann später? Da von hinten irgendwie
um die Das fand ich aber nicht schlecht. Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, wie sie dann dieses Dorf da wieder einnehmen am Anfang, weil das gibt's ja sonst nicht, diese Szene. Ich fand, das hat eigentlich ganz gut funktioniert so. Auch diese Training-Montage war ganz witzig, die ist in allen drei Filmen irgendwie ganz lustig. Und ich fand auch, also als sie dann da am Ende anrennen und das Dynamit versteckt haben und sowas, da musste ich mich auch nochmal so aufsetzen im Sitz. Da war ich dann wirklich gepackt. Aber sobald die Action dann losgeht, ist es nicht gut, weil es immer so Schnitt gegen Schnitt ist. Also du siehst, jemand hält eine Knarre irgendwo hin, drückt ab, nächster Shot, jemand fällt um. Immerhin dann in die richtige Richtung, sonst wäre es, glaube ich, mega lustig, wenn es einfach immer alles falsch wäre. Aber das hast du halt bei Kurosawa nicht und das hast du auch in dem 60er-Film nicht. Da rennt halt wirklich mal einer rum, springt über eine Wand und schießt dann jemanden ab und das ist ein Shot. Und das, finde ich, brauchst du so ein bisschen so, dass ja dieses Lokalität der Szene.
Du hast überhaupt keine Ahnung beim Endcup, oder?
Ja, das ist aber ein gutes Stichwort, was mir auch noch im Herzen liegt, ist halt einfach nur Übersichtlichkeit in den Kampfszenen. Wenn man da sich mal alle drei Filme anguckt, denn Kurosawa-Stil ist ja so unglaublich naturalistisch, also das habe ich mir natürlich angelesen, ich habe das nicht erkannt. Das sieht man also in den Kostümen natürlich, aber auch in der Art und Weise, wie gekämpft wird, dass eben auf alles verzichtet wird, was nicht in Anführungszeichen natürlich ist. Also Slow-Mo und Explosionen gibt es ja sowieso nicht. Es gibt auch keine Twists, dem Zuschauer wird auch nichts vorenthalten. Aber man wusste immer, was los ist in Sieben Samurai, weil der Film ja zum Beispiel auch einfach mitzählt, wie viele Banditen es noch gibt. Also jetzt sind es noch 14, sagt dann irgendwie eine kurz vor Ende. Und auch die in den Charakteren merkt man es, dass die nicht so überstilisiert sind. Und irgendein Filmkritiker hat auch mal behauptet, dass Kurosawa der beste Regisseur aller Zeiten war, wenn es darum ging, Menschen in Aktion zu filmen. Und das stimmt. Ich finde den Film mega übersichtlich gefilmt. Und das macht es für mich auch so toll in den Action-Szenen, weil, und ich fand es auch gut, dass es in dem 60er-Film übernommen wurde. Das fand ich echt groß, dass da echt Wert drauf gelegt wurde. Also die Art und Weise, wie die Kampfszenen gefilmt sind, da hatte ich immer das Gefühl, ich weiß gerade, wer hier auf wen schießt, wer wo ist und wer was er da
wo
macht.
Vor allem, das Wo finde ich immer.
Genau. Ne? Und dann kommen wir jetzt zu dem Remake und da scheißt er nämlich sich wirklich in die Hose, dieser Remake-Film, finde ich, weil da erkennt man gar nichts mehr, finde ich. Und das ist für mich der größte Letdown, ist halt der große Endkampf, da fliegen ja wirklich nur Pferde durch die Gegend. Also das hat dann auch einer von NPR.com hat er geschrieben, also Männer fliegen von Pferden und eigentlich kümmert man sich nur noch um die Pferde. So, genau so war es aber auch, fand ich. Da hatte ich überhaupt keinen Überblick mehr und irgendwann sterben dann auch die Helden, aber es wird überhaupt nichts draus gemacht. Ich habe dann auch nichts mehr gefühlt, als dann Vincent D'Onofrio, Spoiler, stirbt und so weiter. Und das ist halt das Ding, ein guter Showdown kann so einen Film auch noch retten, finde ich.
Also ich finde, so ein Actionfilm. Die Szene, an der es ein bisschen bezeichnend ist, ist die in der einen Charakter, gut, ich sage einfach, der Charakter von Ethan Hawke, hat er so, weiß nicht, posttraumatische Belastungsstörung oder sowas und sagt dann oder glaubt dann irgendwas Mystisches, dass er jetzt niemanden umbringen kann, sonst muss er sterben und verlässt dann diese sieben Kämpfer kurz bevor die Endschlacht anfängt. Und als wenn man mehr als drei Filme gesehen hat, dann denkt man sich so, vielleicht kommt irgendwann die große Szene, wenn alles verloren ist, wo er wieder zurückkommt. So. Und wie hart man eine Szene verkacken kann, die man schon aufgebaut hat und die der Zuschauer schon erwartet, fand ich wirklich erstaunlich. Denn ich meine, einfach nur mal den ersten Herr der Ringe gucken, wie da einfach nur Leute über ein Feld reiten. Das sieht oberhammermäßig aus, das macht richtig Spaß. Und hier einfach so, er reitet auf einmal über die Straße, dann so Close-Up sein Gesicht. Er schießt jemanden ab, Close-Up, dann wieder Shot aufs Pferd. So. Aber niemals, warum hat man nicht den Film gestoppt, so, man hört irgendwie Hufe von irgendwo und du siehst nur, wie er so über dem Horizont so ganz langsam rüberrennt.
So er ist einfach schon da.
Er ist direkt schon in der Szene drin, und das ist total schade, weil da hätte man ja wirklich, also das wäre ein Payoff gewesen, den hätte man sich ja gefreut, wenn man
auch wusste, was passiert. Oder du machst das Ganze realistisch und Ethan Hawke wird einfach auf dem Weg mit dem Pferd in dieses Dorf von irgendwem von den anderen erschossen, weil sie ihn in keinster Weise von den anderen Banditen, die zu tausendst durch das Dorf reiten, unterscheiden können.
Aber gut. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Nee, ich fand's ganz schön. Ich musste an die Ritter der Kokosnuss denken, weil es gibt ja diese, als beim finalen Angriff. Ich meine, das sind 100 Meter. Wie lange kannst du mit dem Pferd so 100 Meter reiten? So, das ist so geil, weil du denkst irgendwann, na, jetzt sind's aber gleich da, ne? Und dann kommt einfach nochmal der Shot von hinter den Banditen und du merkst so, das dauert noch gut 10 Minuten einfach, bis sie da sind. Das ist so geil. Der Ritter Kokosnuss gibt's ja eine geile Szene, wo dieser Typ halt auch ewig anläuft für alle die Zuhörer, die vielleicht diese Szene nicht kennen, wo es einfach genau, da gibt's eine ähnliche Geschichte. Ich finde, was mich stört, der, wie soll ich sagen, klar, es ist, alle Filme, in allen Filmen ist Gewalt die Lösung, was willst du machen, wenn da irgendwelche böse Leute an dein Hab und Gut wollen, oder was heißt böse, oder Leute, die halt haben irgendeine Motivation, die sie dazu antreibt, dein Hab und Gut nehmen zu wollen, da musst du dich halt gegen wehren, du hast nur Gewalt. So, in Ordnung. Ich finde, dass das bei den ersten beiden Filmen irgendwie noch maßvoll ist. Ich finde, das im dritten ist es einfach lächerlich. So, ist einfach ein Massaker. Das ist einfach das Massaker von, ich weiß nicht, wie die Stadt hat. Ich meine, da sterben halt irgendwie 500 Leute. Creek oder so, und das ist einfach, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, ob das Not tut. Also nicht, weil ich sage, irgendwie weniger Gewalt im Actionkino, aber es ist irgendwie, ich finde, es ist einfach so lächerlich überzeichnet. Das ist ja fast cartoonhaft. Ich meine, da fliegt die ganze Stadt in die Luft, so ungefähr. Also das ist, ich weiß nicht, was das soll. Es tut nicht Not. Vor allem, Denzel Washington muss nicht 100 Leute erschießen, weil der Witz ist, das haben wir schon angesprochen, ich weiß nicht, wo er ist, der geht da durch eine Tür, kommt dann da irgendwo raus, dann steht er da, rollt sich in dein Heulbein. Keine Ahnung. So. Und aber auch immer nur einer, ein nach dem anderen.
Was der Film auch, was ihn so ein bisschen das Ganze auf die Spitze treibt für mich, ist die Tatsache, dass da 300 Banditen in diese Stadt reiten und abknallen. Und aber Banditenchef, der Obermufti, der die Kirche angezündet hat und durch böse und psychotisch ist, der ist einfach da nicht dabei. So, und dann weiß ich doch, dass es nicht so wichtig jetzt dann ist, oder was weiß ich. Also das sind alles nicht, ich kenne nicht einen von diesen Menschen, die da jetzt in diese Stadt reiten, um sich von den glorreichen Sieben ummähen zu lassen. So, davon habe ich zwei Gesichter gesehen und die waren nicht wichtig. So,
also dann holt er eben noch die Gatling-Gun raus. Das ist ja dann das große Finale, dass sie eine Gatling-Gun haben, die das ganze Ding zersiebt. Sie auch die Frage, warum haben sie die am Anfang nicht rausgeholt? Warum haben sie jetzt ihre ganzen Leute da irgendwie reingeschickt? Gut, ich war
im Kino
und die meinte dann zu mir so, ja, wahrscheinlich waren die Patronen so teuer. Aber das ist eben das Problem. Und da hat der Film auch so ein leichtes Problem. Ich finde so bei so alten Western, wenn einer abgeknallt wird und es spritzt kein Blut, ist es irgendwie noch, so war es früher. Ich find's an sich natürlich okay, dass man so PG-13 macht, aber wenn man dann eine Gatling Gun rausholt und dann die Schüsse nicht richtig knallen, sondern es ist einfach nur so piu, 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 piu und die Leute fallen alles so um, ist halt immer so eine Sache, ne? Also, war dann so ein bisschen mau, die ganze Geschichte, ja. Und was ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber Action Fatigue, meine Mutter hat das ganz doll, dass immer, wenn sie mit ihrem Freund einen Film guckt und er will irgendwie Rambo gucken, dass sie immer einpennt, wenn diese Action losgeht. Ja. So. Und das habe ich hier total doll gehabt. Das habe ich auch oft im Kino. Also, dass gerade die Action-Szenen echt langweilig sind, weil sie eben nicht interessant gefilmt sind, ne?
Ja, muss man hier aber auch sagen, die Action war auch einfach, es war 0815. Es war da nicht unbedingt total schlecht, aber es ist halt wirklich einfach uninteressant. Wenn man da zum Beispiel diese Kampfszene am Anfang von, hier Leo DiCaprios Oscar-Film.
The Revenant.
Revenant, da diese Kampfszene, die ist ungefähr ein Zehntel so lang und tausendmal interessanter und halt einfach, mit irgendwie Kunst hat das was zu tun und hier dieses Remake.
Ja. Die Kampf- und ich Szene, finde auch, dass dann auch, ihr habt es ja angesprochen, da wird das ganze Dorf abgeweht, aber es gibt dann irgendwie keine Moral am Ende und das finde ich so schön bei die sieben Samurai, dieser letzte, ich finde das ist so traurig, dass er sagt, ja, am Ende haben wir diese Schlacht eigentlich wieder verloren so und die Bauern haben sie gewonnen und wir haben wieder eigentlich nichts, wofür wir leben. Ja. Und hier ist es halt dann so, dass du am Ende den ekelhaftesten russische Valentinstags-Postkarten-Shot bekommst über so eine Weide, das ist komplett CGI. Ich weiß nicht, ob da irgendein, wer ein Kreuz auf irgendeine Wiese gestellt hat oder ob einfach das Photoshop Philipp irgendwie designen
und dann sagt die doch noch am Ende, it was magnificent. Ich dachte mir so, nee, erzähl du mir nicht, wie dieser Film war.
Und das ist halt so, da wird ja mit der Moral nicht gespielt, es ist ja ohne zu sagen, was passiert, aber in Game of Thrones gab es ja eine große Schlachtszene, die schon genau diese Frage stellt halt, so wofür kämpfen wir hier eigentlich, ne? Und das ist halt, fehlt halt diesem Film dann am Ende auch.
Das ist ja drei Leute, in jedem guten Kriegsfilm oder in jedem Film mit einer großen Schlacht irgendwann mal gestellt werden sollte, diese Frage. Sonst wird es halt auch dröge.
Sollen wir noch jeder, wollt ihr noch ein Abschlussfazit abgeben? So, was hat uns das gebracht?
Sich diese kann dann vielleicht nochmal jeder kurz sagen, was jetzt genau sein Favorite war? Ich fange einfach mal an. Ich würde nämlich sogar fast sagen, dass der 60er mir am besten gefallen hat. Obwohl man halt echt, der guckt sich halt auch einfach viel ab von Sieben Samurai. Das macht er aber irgendwie geschmackvoll. Und ist einfach die Pistoleros und da, Jules Brenner und die ganzen Leute, die sehen einfach top aus, gefällt mir ein bisschen besser. Aber dann kommt Sieben Samurai und der Remake kann man getrost einfach weglassen, braucht man nicht gucken.
Ja. Ja, für mich hat sich das Remake auch zu weit vom Original entfernt, das Tiefe hatte, das was zu erzählen hatte. Es versucht dann eben, der Western zu sein von 1960, was ihm, finde ich, nicht besonders, also klar, es gelingt ihm, es ist ein Film, es ist kein besonders guter, wie ich finde. Und es geht, ne, wir haben es schon angesprochen, es muss noch mal kurz da konkret werden, es ist sowas, der Film läuft 5 Minuten und schon 3 Leute haben sich duelliert. Willkommen, meine Damen und Herren, im Wilden Westen, was möchte ich nicht sehen? Das finde ich unerträglich, so ein Schwachsinn. Also, als wenn die Leute den ganzen Tag nichts anderes gemacht hätten, das ist für mich wirklich so, das ist wirklich Kino für 7-Jährige und das brauche ich persönlich nicht, auch wenn Denzel Washington das schon ganz schön viel reißt, deswegen wurde er eingekauft, natürlich, weil Denzel Washington marktforschungsmäßig einer der von irgendwie 3 Schauspielern
ist, die es schaffen. Amerikaner ist.
Der schwärzeste Amerikaner, das hat man herausgefunden mit einem Hautmessgerät. Nee, deswegen haben die den eingekauft, weil Denzel Washington, der hat damit Umfragen gemacht. Das ist ohne Scheiß. Konkret für Magnificent Seven, egal. Macht ja nichts. Für mich auch der 60er-Film, der stärkste von allen, hat mir gut gefallen. Und eben auch, es geht natürlich beim Filmgucken auch um Unterhaltung. Den kannst du besser gucken. Das größere Kunstwerk ist sicherlich der Film von Kurosawa.
Ja. Also für mich ist natürlich das Original von Kurosawa hier der stärkste Film. Aber ich bin einfach auch kein großer Western-Fan, muss ich sagen. Für mich sind das Filme, die macht man nebenbei auf Kabel 1 an und dann kann man auch mal rausgehen, wenn irgendwie eine peinliche Szene kommt. Ich fand den 60er irgendwie solide, aber hat mich nicht so ergriffen wie euch und ich fand es ein bisschen affig, wie dieses, dass am Ende dann sind die Badinen wieder da, dann geben sie ihnen aber doch die Waffen zurück, dann reiten sie nochmal rein. Irgendwie hatte mir da so ein bisschen der Punch gefehlt. Ich bin dem Remake, glaube ich, ein bisschen wohlgesonnener, als ihr das seid, aber für mich hat es da so die Action einfach hat's kaputt gemacht. Sonst wäre das echt solide gewesen, finde ich, wie man das gemacht hat. Ich finde es auch ein bisschen bezeichnend und interessant, dass man beim Remake die Liebesgeschichte rausgenommen hat. Das wird heutzutage irgendwie oft gemacht. Ich weiß nicht warum, weil man nicht so schwache Frauenrollen haben will. Ich würde ganz gerne mal wieder einen Actionfilm sehen mit einer guten Liebesgeschichte drin, die aber nicht irgendwie total Panne ist, wie das halt bei Transformers passiert oder sowas. Aber ja, 3,5 Stunden 7 Samurai ist natürlich irgendwie total anstrengend, aber ich fand das, emotional hat mich das irgendwie total ergriffen, dieser Film.
Ja.
Genau. Dann sollen wir für die ewige Liste noch kurz eine Bewertung abgeben für den neuen? Ich bin dabei 6,5 von 10 Punkten.
Also bei mir, 4 von 10 von mir.
Bei mir gibt's auch 4 von 10.
Ethan Hawke. Achso, ich habe den übrigens auf Deutsch gesehen beim Trainieren. Und im Kino, ihr habt den auf Englisch geguckt, ne? Da habe ich mich dann so gefragt, ob man nicht manchmal, wenn man das auf Deutsch sieht, dann den Schauspielern was noch viel Besseres unterstellt, weil man ja denkt, okay, das ist jetzt die schlechte deutsche Synchro, ne? So ein bisschen. Aber da war es auch wieder so lustig, dass die dann so Sachen sagen, ihr kennt das ja, dass die so Sachen sagen, man denkt sich so, okay, hier war irgendwas Cooles, hat er hier bestimmt gesagt auf Englisch, aber die haben es halt 1:1 übersetzt und man weiß überhaupt nicht, was sie von einem wollten. Naja, wir kommen zur Abschlussrunde. Ich bin seit langer Zeit mal wieder verliebt in einen YouTube-Kanal. Er heißt Steezy as Fuck. Und da lädt jemand, der auch, glaube ich, erst 21 ist oder sowas, so, also nennt es immer Beat-Tapes. Das sind so, ja, wie so Rap-Beats eigentlich, aber halt total verspielt, komplett hoch auf YouTube, immer ein Video, ein Album. Und das ist auch immer im Einverständnis mit den Produzenten, die das gemacht haben. Und richtig cool. Also die perfekte Mucke, um das so im Hintergrund zu hören. So, es macht richtig viel Spaß. Du hast auch mal reingehört?
Ich kannte den Channel nicht, aber ich habe 2 Alben, die ich da gut finde, so als YouTube-Bookmarks, wusste aber nie, dass es ein Channel ist und der das regelmäßig macht, aber ja, ist geil.
Das finde ich ist irgendwie total super. Und dann habe ich ein Interview geführt mit dem Nachlassverwalter von Rainer Fromm. Er heißt Rainer Funk und es ist von Erich Fromm. Er ist auch im Vorstand der internationalen Erich Fromm Gesellschaft, weil ich ja, es war irgendwie mal ganz schön so, wenn man so Beruf und eigenes Interesse irgendwie verbinden kann, weil ich ja im Urlaub ganz viel Erich Fromm gelesen habe und dann sagt, okay, was sagt eigentlich der Typ, der mit Fromm zusammengearbeitet hat, so über die, wie man Fromms Werke halt heutzutage bewerten kann. Und dann bei Detektor in der Redaktionskonferenz gesagt, ja, lass das auch mal machen. Jetzt sind auch 40 Jahre haben oder sein und dann rufen wir da mal an. Das war ganz cool, kann man sich anhören auf Detektor FM. Und dann freut mich, dass...
Kann ich ganz kurz, der Typ heißt Rainer Funk und spielt nicht in der Band.
Ja, das ist krass, oder? Ja, hab ich auch gefragt. Und dann ist das neue Bon Iver Album draußen, 22 a Million heißt es, glaube ich, und das ist eigentlich drauf 715 Creeks heißt es. Und das ist einfach schön. Hide and Seek von Imogen Heap ist ja eins meiner absoluten Lieblingslieder. Es ist schön, dass einfach Bon Iver das jetzt nochmal genauso, also den gleichen Gag macht, quasi nur singt und dann so viel Autotune raufballert, dass es irgendwie total geil klingt. Das ist so ein Anspieltipp von mir.
Ja.
Kannst du bitte weggehen?
Alter, mach den Kopf zu.
Aber
ach der, ach so, ja.
Ich hab den Trailer sogar schon, hast du mir den gezeigt? Ja.
Mhm. 7 Samurai verfilmt gesehen. Yes.
Du hast in Wirklichkeit schon einfach bei dem einen Film bist du in einer halben Stunde aufgestanden, hast den Fernseher ausgemacht, oder? Du hast es nicht noch abgesprochen. Du hast gesagt, ja, kenn ich, weiß ich. Ja, bei mir gibt's auch Kino der Extraklasse. Ich hab's geschafft, ich habe ja diese Woche nur 10 Stunden Film geguckt, da hab ich mir gedacht, oh, jetzt ein Film. Jetzt guck ich noch. Ich hatte mir neulich auf der Busfahrt zurück von Freiburg The Mechanic angeguckt. Das ist so ein Actionfilm von, weiß ich nicht, von vor ein paar Jahren mit Jason Statham und Ben Foster. Und jetzt ist ja das der zweite Teil rausgekommen mit einem deutschen Regisseur, der die Welle gemacht hat und irgendwie noch so einen anderen deutschen Film. Der macht jetzt in Hollywood.
Der hat richtig Welle gemacht hier früher.
Richtig Welle gemacht. So. Und The Mechanic Resurrection. Ne? Und wer ist da? Jason Statham und Jessica Alba. Hört, den Film gucke ich mir doch an. Das kann so schlecht nicht sein. Und ist tatsächlich echt okay. Also ist auf jeden Fall so ein B-Action-Movie, hat aber echt einfach viel Spaß gemacht. War genau richtig, gute Action, gute Kampfszenen. Die Liebesgeschichte ist ganz süß irgendwie, das ist gut genug. Und er ist halt The Mechanic, das heißt, er ist irgendwie so ein Auftragsmörder. Der ist Schrauber, er baut Autos, Auftragsautos, mördert, und er muss halt immer Leute umbringen. Und es muss immer wie ein Unfall aussehen. Das heißt, du bist quasi so ein bisschen, du guckst jemanden beim Hitman-Spielen zu. Und das macht schon irgendwie Spaß, weil es halbwegs kreativ ist. Im ersten war es teilweise ein bisschen gewitzter, wie er die Leute um die Ecke bringt, aber im zweiten macht das auch irgendwie Spaß. Hatte eine gute Zeit und geht einfach 90 Minuten so. Und dann ist einfach gut und dafür reicht's. Hat mir Spaß gemacht. Fertig.
Ja, sehr schön. Ich habe nichts, aber ich melde nächste Woche meine Bachelorarbeit an. Das ist doch auch schön.
Doch, aber auch nicht schlecht. Da reden wir dann nochmal nächste Woche drüber. Das war's für diese Woche. Wir haben uns wieder im 122. Pancast. Ihr findet uns wie immer auf facebook.com/derPancast und da posten wir sogar den Cast zum Beispiel. Also, wow. Da könnt ihr nochmal nachgucken, was ihr gerade hört. Dann freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Schreibt uns eine Mail podcast@drpeng.de oder direkt Nachricht auf Facebook oder auf Twitter @derPancast. Weiterempfehlen, würde uns freuen und Geld geben. Das ist das Wichtigste eigentlich. Wenn ihr eine Sache mitnehmt aus diesem Cast, wir brauchen euer Geld. Wir können unser Dorf nicht gegen die Banditen verteidigen, zur Not auch einfach einen Sack Reis schicken. Das könnt ihr auf patreon.com/derPancast machen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja. Ciao.